Ich habe mir so überlegt, wann tritt eigentlich das Phänomen oder die Problemstellung auf, etwas durchhalten zu müssen? Ich hatte ja jetzt Urlaub ein paar Tage, der war sehr gut gewählt, habe ich im Nachhinein erst festgestellt. Meine Frau hatte ein total spannendes Buch zu lesen und ich hatte Zeit, das zu tun, was Männer am liebsten tun, Sport gucken. Es war ja Olympia und was mich begeistert hat bei Olympia war, dass es dort Männer und Frauen gab, die halt gewonnen haben. Und viele von denen waren auch mit der deutschen Flagge unterwegs. Und dann gab es meistens im Nachhinein Interviews, wo die Sportler erzählten und sich auch bedankten bei ihren Familien, bei ihren Freunden, die die ganzen vielen letzten Monate und Jahre bei ihnen gewesen sind und sie unterstützt haben und sie ermutigt haben und geholfen haben, es durchzuhalten. Was sollte durchgehalten werden? 4 Jahre haben sie trainiert im Kraftraum, zum Beispiel die Paddler. 4 Jahre auf dem See, Stunde um Stunde gearbeitet, Wettkämpfe bestritten, gewonnen oder verloren. Und dann kommt der Trainer und sagt, das ist alles toll, aber ihr seid am Start zu langsam. 36 Schläge am Start sind nicht gut genug. 36 Schläge mit dem Paddel rechts, links in einer Minute reicht nicht. Die Startphase, ihr müsstet 40 schaffen. 40 kurz vielleicht in der Mitte wieder gleiten und dann am Ende nochmal hochziehen können für die letzten 300 Meter wieder auf 40. Und dafür muss trainiert werden, immer wieder neu. Viele Menschen starten mit einem Ziel. Für die Sportler war das Ziel erstmal Rio. Aber ich glaube, für die meisten von ihnen war gar nicht mal so sehr nur Rio dabei sein, sondern für viele Leute, die sich so gequält und geschunden haben, sie wollten um jeden Preis eine Medaille gewinnen. Dafür haben sie alles gegeben. Dafür haben sie Urlaub, Familie, alles untergeordnet. Und dann war in all den Berichten immer ein Wort gleich, das auftauchte, die Dankbarkeit, etwas durchgehalten zu haben. Dabei geblieben zu sein. Durchhalten heißt dranbleiben, nicht aufhören. Und mir ist aufgefallen, dass wir eigentlich sozusagen in unserem Leben, egal was wir tun, immer wieder diese Momente haben, wo wir das, was wir begonnen haben, abbrechen möchten. Wir möchten aufhören. Und da gibt es viele Gründe, weil es so anstrengend ist. Weil wir vielleicht verloren haben, den Sinn verloren haben, wozu mache ich das eigentlich? Wozu quäle ich mich? Warum gehe ich jetzt wieder in den Kraftraum und trainiere und andere haben draußen Grillparty und machen die große Sause, sind am Wochenende frei? Es gibt also, wenn wir ein Ziel begonnen haben, wenn wir uns auf einen Weg gemacht haben, immer die Situation, wo diese Fragen an uns nagen und auf uns zukommen. Wir umschreiben das oder beschreiben das als Anfechtung, als Krise. Das Wort Krise kommt aus dem griechischen Krenein, scheiden, unterscheiden. Also es ist eine Situation, in der es sich entscheidet, ob ich weitermache oder ob ich aufhöre. Durchhalten. Das ist so schwierig. Man ist in den Prüfungen und muss durchhalten. Ich erinnere mich an die Abitursgeschichten unserer Mädels. Komm, noch 4 Wochen, schaffst du. Früher, als die Bundeswehr noch selig gepriesen wurde, da gab es diese Tradition, dass man für die letzten 150 Tage von 2 oder 3 Jahren Wehrdienst, damals war es ja noch länger, da brauchte man wirklich ein Zentimetermaß und Maßband von den Schneidern, 150 Zentimeter, und dann ging man hin, nahm eine Schere und für jeden Tag schnitt man 1 Zentimeter ab. Und je kürzer das Band wurde, desto mehr war man motiviert, ne, endlich wieder nach Hause zu kommen. Aber es war halt Es motivierte mich, durchzuhalten die letzten Tage des Dienstes. Ich denke so daran, wenn man beispielsweise, wir waren jetzt im Urlaub, nach vielen, vielen Monaten das erste Mal wieder auf dem Fahrrad. Es war herrliches Wetter, wunderbar warm. Und meine Frau war total glücklich. Hey, das sitzt sich bequem auf dem Fahrrad. Komm, wir fahren noch ein Stück. Das geht ja richtig leicht. Wir fahren bis dahin, bis wir hinten ans Meer sind. Moment. Zwei Dinge solltest du bedenken. Erstens, wir haben Rückenwind. Und zweitens, was wir nach vorne fahren, müssen wir auch wieder zurück. Ja, was meinst du? Ich sage, wenn wir eine Stunde nach vorne fahren, müssen wir zwei Stunden gegen den Wind wieder nach Hause fahren, ohne dass wir rollen, nur treten. Wir sind dann, wie das so eine gute Ehe macht, auch auf Kompromisse und haben uns eingelassen, haben dann einen guten Abschnitt geschafft und dann mussten wir zurück. Und dann mussten wir durchhalten. Es waren geliehene Räder. Der Popo tat weh, also haben wir Pause gemacht. Eine Pause, bisschen geradelt, noch eine Pause. Und es wurde immer heißer. Durchhalten. Man angefangen hat etwas, durchhalten. Und beim Durchhalten gibt es dann sozusagen einige Hilfestellungen, die uns wirklich motivieren. Also Kraft geben, Entschlossenheit stärken in uns, um weiterzugehen. Und da möchte ich mit uns heute ein bisschen drauf gucken, und zwar, indem wir diesen Bibeltext lesen vom Mose, 2. Buch Mose, Kapitel 17, die besondere Geschichte des Volkes Israel, sozusagen, sie waren aus dem ägyptischen Gefangenenlager, möchte man sagen, aus der Sklaverei waren sie entkommen. Sie hatten erlebt, wie Gott sie versorgt mit Essen. Sie hatten erlebt, wie Gott sie versorgt mit Wasser. Das war unmittelbar vor unserer Geschichte. Und dann beginnt eine entscheidende Situation. Bisher hatten sie Gott erlebt als den ganz großen Versorger. Gott selbst hatte die Armee der Ägypter geschlagen. Gott hatte das Meer geteilt. Sie konnten trockenen Fußes hindurchlaufen. Gott hatte sie sozusagen reich gemacht mit den Reichtümern Ägyptens. Gott hatte sie gestärkt in der Wüste. Er hat ihnen Essen gegeben, Fleisch gegeben. Er hat ihnen gezeigt, dass er Herr ist für die Bedürfnisse des Alltags. Sie haben nicht ackern müssen. Sie haben nicht arbeiten müssen. Sie haben nicht säen müssen. Gott hat sie versorgt. Sie mussten nicht zum Brunnen gehen, sondern Gott hat sozusagen den Brunnen auf wunderbare Weise zu ihnen gebracht. Geh an den Felsen, schlag an den Felsen. Und Wasser floss heraus und versorgte das Volk. Also alle diese guten Erfahrungen mit Gott hatte das Volk Israel im Rücken. Und nun kam die erste Situation, in der es darum ging, dass Israel selbst etwas tun musste. Israel musste nun selber kämpfen. Es war nicht mehr so, dass Gott sagt, guckt ihr mal alle zu, ich hau den anderen aber eine auf die Glocke und dann könnt ihr euch freuen, ihr guckt zu, ich mach's. So war es nicht. Sondern zum ersten Mal musste dieses Volk kämpfen. Und das konnten sie nicht. Das hatten sie nicht gelernt. Sie waren Sklaven in Ägypten. Sie hatten dort keine Ausbildung in Kriegsführung. Sie hatten noch nicht mal gute Kriegswaffen. Vielleicht hatten sie ein paar Stöcke, ein paar dicke Knüppel. Das war's. Ein paar Messer, Kartoffelschälen gab es damals auch nicht, aber vielleicht irgendwie beim Essen, der Wachteln. Sie hatten das Essbesteck, was man so hatte und die Kleinigkeiten, die man eventuell als Werkzeuge in der Wüste braucht. Aber keine Kriegswaffen, keine Speere mit Eisenspitzen oder Bronzespitzen, keine Schwerter, kein Pfeil und Bogen, keine Streitwagen, keine Pferde. Sie waren nicht kampferprobt. Sie waren, gestattet mir diesen humorvollen Hinweis, wie Werder Bremen in der Allianz Arena in München. Hilflos, planlos, fähigkeitslos. Ein aufgescheuchter Hühnerhaufen. Gerupfte Hühnchen vom Wiesenhof. Das Volk Israel hatte in dieser Situation mit den Amalekitern, einem kriegerischen, kampferprobten Nomadenstamm, nichts auszurichten. Die Voraussetzungen, einen solchen Kampf zu gewinnen, waren nahezu aussichtslos. Sie hatten vielleicht Motivation, aber nicht viel Können. Sie waren guten Willens, aber reicht das im Kampf? Aber die Situation war nun einmal so, sie mussten sich zum Kampfe stellen. Diese Situation kam auf sie zu und wir lesen Folgendes. Hierauf rückten die Amalekiter heran, um mit den Israeliten in Rephidim zu kämpfen. Das Volk wurde also gezwungen in die Auseinandersetzung. Es war nicht so, dass die Israeliten hätten sagen können, machen wir nicht, ist Tea Time, nee, wollen wir nicht, sondern die Amalekiter kamen und vielleicht sogar mit gutem Grund, sie fühlten sich in ihrem Refugium, in ihrer Wohnsituation, in ihrem Herrschaftsbereich von diesem großen Nomadenvolk, das da sozusagen plötzlich aus der Wüste auftaucht, fühlten sie sich bedroht. Sie wollten hier Klarheit schaffen, wem diese Region gehört. Israel wurde in den Kampf gezwungen. Da sprach Mose zu Josua: Wähle dir Männer aus und ziehe morgen aus zum Kampf mit den Amalekitern. Ich will mich mit dem Gottesstab in der Hand auf den Gipfel des Hügels stellen. Dieser Gottesstab, muss man so vielleicht verstehen, ist im Grunde genommen das für die Israeliten dieses Zeichen, dieses Feldzeichen, das damals dem Volk Richtung gab. Mose als Anführer hatte diesen Wunderstab, wenn wir so wollen, Gottes in der Hand. Ihm galt es zu folgen. Dort, wo das Feldzeichen steht und solange ein Feldzeichen der eigenen Armee steht, wird gekämpft. Ist Hoffnung nicht verloren. Wenn das Feldzeichen sinkt, dann weiß man, der Krieg ist verloren. Aber Mose sagte, das soll gar nicht geschehen, sondern ich werde auf den Berg gehen, dass ihr, wenn ihr in der Ebene seid, das Feldzeichen sehen könnt. Wir werden kämpfen. Und er sagt zu Josua, er soll sich Männer auswählen. Offensichtlich hatte er auch vor Augen, dass es viele Männer gab, die vielleicht Männer waren, aber wo er die Hoffnung hatte, ob sie jetzt wirklich so geschickt sind zum Kämpfen. Ich weiß nicht. Josua guckte sich also die richtigen Haudegen aus in seinem Volk, um sie zusammenzustellen, damit wenigstens von dieser Seite mit möglichst viel Kraft auf dem Schlachtfeld gekämpft werden konnte. Und Josua tat, wie ihm der Herr, wie Mose befohlen hatte, und zog aus zum Kampf mit den Amalekitern. Mose aber stieg mit Aaron und Hur auf den Gipfel des Hügels. Und nun passiert etwas Eigenartiges. Es heißt hier, solange Mose seine Arme erhob, also solange Mose offensichtlich seine Arme zum Gebet oder zum Segnen erhob, eine Gebets- und Segensgeste, solange Mose seine Arme erhob, behielten die Israeliten die Oberhand. Wenn er aber die Arme sinken ließ, gewannen die Amalekiter die Oberhand. Was für eine Situation. Er betet, dann werden die Arme schwer, merken wir ja auch, und er lässt die Arme sinken und entdeckt, immer wenn die Arme unten sind, das ist eigenartig, das ist ja nicht nur, dass man das einmal macht. Man beobachtet, man denkt ja, das ist ja, was ist denn hier? Ich mache die Arme hoch, mit einem Mal geht es wieder, ne? Gewinnt wieder Israel. Und dann denkt man, okay. Das bedeutet aber auch für das Volk, dass es dort unten der Bedrängnis kam, dass es Schwierigkeiten gab. dass es auch vielleicht Schmerzen gab, vielleicht sogar Tote gab, wir wissen es nicht. Interessant ist, dass nur hier darauf hingewiesen wird, solange Mose seine Arme hob, sozusagen, solange Mose in der Haltung der Abhängigkeit vor Gott und bei Gott war, seine Arme ausstreckte zu Gott und sie segnend über seinem Volk offen hielt für Gott das Volk segnen konnte, dass er von Gott Kraft bekam und er sein Herz zu Gott hinhielt, damit Gott in dieser Situation zum Zuge kommt. Solange Mose das tat, gab es auf dem Schlachtfeld Erfolg. Schließlich aber wurden die Arme des Mose zu schwer. Da nahmen sie einen Stein, legten ihn unter ihn, er setzte sich darauf. Aaron und Hur stützten seine Arme, der eine auf dieser, der andere auf der anderen Seite. So blieben seine Arme erhoben bis zum Sonnenuntergang. Und Josua besiegte die Amalekiter und ihr Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Danach sprach der Herr zu Mose: Schreib dies zum Gedächtnis in ein Buch, verkünde Josua, dass ich die Erinnerung an die Amalekiter völlig unter dem Himmel austilgen werde. Mose aber baute einen Altar und nannte ihn: Der Herr, unser Feldzeichen, denn das Feldzeichen des Herrn ist in der Hand. Krieg führt der Herr mit Amalek von Geschlecht zu Geschlecht. Was passiert hier? Erste Beobachtung, erster Gedanke, den wir mitnehmen wollen, ist, dass wir entdecken, unser Gebet hat ausschlaggebende Wirkung. Vertraue darauf, dass dein Gebet ausschlaggebend ist. Dass ich das so sage als Aufforderung, dass wir eingeladen sind zu vertrauen, dass Gebet entscheidend ist, macht deutlich, dass genau hier auch immer diese Anfechtung sitzt, ausdauernd dabei zu bleiben. Wir alle kennen die Situation, dass wenn wir beten, entweder plötzlich müde werden. Das mag daran liegen, dass wir überhaupt zur Ruhe kommen, dass sich der Puls verändert, dass wir einschlafen, vielleicht. Wenn wir beten, merken wir, uns fällt die Einkaufsliste ein, was wir alles noch tun müssen. Wenn wir beten wollen, klingelt das Telefon, sonst nie, aber dann klingelt es. Wenn wir beten wollen. Und wir könnten viele Situationen erzählen, wenn wir beten wollen, geschieht oft etwas, was uns stört und unser Gebet unterbricht und wir lassen es. Weil wir glauben, ach, es ist vielleicht nicht so wichtig. Es ist ja doch nicht so entscheidend. Und manchmal haben wir ja auch Anliegen, die sind vielleicht auch schnell zu erfüllen, aber manchmal haben wir eben auch Anliegen, wo wir merken, da muss man dranbleiben. Wenn man für Menschen betet, die Gott nicht kennen, die bekehren sich ja nicht sofort, nur weil ich gerade einmal gebetet habe. Wir beten für unsere Kinder, dass ihnen die Ausbildung gelingt. Nur weil ich bete, wird die Ausbildung nicht kürzer. Sie müssen sie durchhalten und ich muss im Gebet durchhalten. Wir beten um Gesundung für Menschen, die krank sind und wir merken, das geht nicht so von heute auf morgen. Oder manchmal beten wir auch um Begleitung und Kraft von Gott in Krankheitssituationen, damit Menschen die Strecke, die jetzt so schwer ist, gehen können. Mose wusste in dramatischer Weise, von seinem Gebet hängt offensichtlich in augenscheinlicher Weise der Sieg für das Volk gegen die Amalekiter ab, in dieser Kriegssituation. Und es war wesentlich, dass er betet, weiter betet, die Arme hebt, dass er durchhält im Gebet. Das Erste, was er entdeckte, war eben, mein Gebet ist ausschlaggebend für die Kriegssituation. Mein Gebet, darauf kommt es an. Und das Erste, was wir mitnehmen können für uns selber, ist, dass immer, wann immer wir, wo immer wir sind, unser Gebet gewünscht ist, unser Gebet wichtig ist, unser Gebet entscheidend ist. Und dass der Teufel nicht so sehr angestrengt versucht, als unser Gebetsleben zu zerstören, unser Gebetsleben klein zu machen, uns zu entmutigen. Und wenn wir aufhören zu beten, dann ist sozusagen der Hahn abgedreht, dass die Kraft Gottes durch uns in die Situation oder zu anderen Menschen kommen kann. So jedenfalls könnten wir es schließen, wenn wir allein diese Geschichte lesen. Wenn wir beten, dann geschieht die Kraft Gottes durch das Gebet, durch uns in die Situation hinein. Aber wir nehmen die erste Ermutigung mit, nämlich darauf zu vertrauen, dass unser Gebet ausschlaggebend ist, dass es gut ist zu beten. Und wir wissen ja, im Neuen Testament gibt es viele Aufforderungen, dass wir beten sollen. Da heißt es dann zum Beispiel, betet alle Zeit im Geist. Epheser 6, Vers 18. Wachet und betet, Matthäus, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Wachet und betet in der Gethsemane-Situation Jesu. Wir sind eingeladen zu beten, unablässig, beständig, füreinander. Betet. Die Aufforderung zum Gebet ist vielfältig. Warum? Ich glaube, weil Gott möchte, dass wir mit ihm reden und dass im Reden mit Gott auch am glaubwürdigsten sichtbar wird, dass wir ihm vertrauen. Das Gebet, das Gott uns gelehrt hat, was wir schon gebetet haben heute, beginnt ja interessanterweise mit dieser vertrauensvollen Anrede. Vater unser. Gott möchte, dass wir in der Haltung des Kindes zu ihm kommen. Dass wir verstehen, er ist wie ein Vater an unserem Leben interessiert. Er ist wie ein Vater uns zugewandt. Er will wissen, wie es uns geht. Er will wissen, was unser Herz beschwert. Und er will wie ein Vater hineingeben und helfen, wie er bloß kann. Entweder indem er etwas tut, indem er etwas schenkt, indem er etwas arrangiert, aber er will helfen, dass das Leben gelingt. Mose hält die Arme hoch und er macht eine erstaunliche Erfahrung. Junge Leute in Jugend oder vielleicht auch in Camps von den Pfadfindern, gibt es manchmal so Spiele, wer kann am längsten? Eine 0,5 Liter Flasche Sprudel, linke Hand, rechte Hand, gestreckt von sich halten. Wer zuerst nachgibt, hat verloren. Und ja, dann 5 Minuten, 7 Minuten, 10 Minuten, da sind ja schon echte Cracks. Und irgendwann geht nicht mehr, dann gehen die Arme runter. Die gleiche Erfahrung hat Mose gemacht. Mose hat gemerkt, ihm läuft das Blut aus den Armen. Es geht nicht mehr. Die Arme tun weh. Die Haltung geht auf die Atmung. Er kriegt kaum noch richtig Luft. Aber er musste seine Hände erhoben halten, damit die Schlacht gewonnen wird. Und so wird ihm Hilfe zuteil, dass nämlich Aaron und Hur, die mit ihm oben waren, sozusagen ganz praktisch hingehen und ihm helfen, dass er beten kann. Das finde ich toll. Also sie selber beten nicht im klassischen Sinn. Es ist nicht berichtet, dass hier steht, und die drei schlossen sich zu einer Gebetsgemeinschaft zusammen. Sie übten das Beten in Bienenkörben, steht da nicht. Sondern es war das Gebet des Leiters und ihre Funktion, ihre Aufgabe stand darin, so haben sie es erkannt, dafür zu sorgen, dass der Leiter beten kann. Sie haben sich hingesetzt und haben dafür gesorgt, dass erstens Mose nicht nur steht, sondern sitzen kann und haben sich selber unter die Last seiner Arme gesetzt, haben seine Gebetslast mitgetragen und die Hände gestützt nach oben, damit Gott in dieser Situation das Volk stärken und Sieg geben kann. Wir brauchen also in unserem Leben, in unserer Gemeinschaft, in unserer Gemeinde, in unserem persönlichen Leben immer wieder auch die Unterstützung durch andere. Zweite Beobachtung. Unterstützt euch und unterstützt einander im Gebet. Das Angebot ist eigentlich jeden Sonntag da, hier bei uns in der Gemeinde, dass nach dem Gottesdienst können wir mit jemandem beten, mit jedem, den wir kennen, wo wir wissen, er ist Christ und ich habe Vertrauen zu ihm. Aber wir haben jeden Sonntag einen Bruder, eine Schwester, wo wir sagen können, ihr könnt zu ihm gehen, ihr könnt zu ihr gehen und ihr dürft mit ihr beten, mit ihm beten, für euer Leben, für euer Anliegen. Oder, wie wir es heute gemacht haben, weil wir für die Familie Martinez gebetet haben. Wir können miteinander, füreinander beten. Dazu ist es erforderlich, dass wir voneinander wissen. Wenn wir nicht wissen, was die Not des anderen ist, können wir nicht für ihn beten. In unserer Situation war es klar, Aaron und Hur sahen ja, was sich abspielte, und sie wollten gewährleisten, dass Mose betet. Und sie unterstützten ihn im wahrsten Sinne des Wortes. Sie gingen unter seine Arme und stützten seine Arme zum Gebet. Betet miteinander, betet unablässig, betet für uns, bitten die Apostel im Neuen Testament. Wir brauchen das Gebet miteinander und füreinander. Oder wir lesen in der Apostelgeschichte, sie erhoben einmütig miteinander ihre Stimme und lobten und priesen Gott. Da ist nicht gesagt, ob das nun nacheinander geschieht oder zeitgleich geschieht, aber es war miteinander. Es war eine Zeit des gemeinsamen Betens. Und ganz ehrlich, wenn man miteinander gemeinsam betet, das ermutigt, das gibt Kraft. Das gibt neue Gedanken. Das gibt sozusagen frischen Wind, wenn wir miteinander füreinander beten. Zweite Beobachtung also war gewesen, unterstützt einander im Gebet. Mose wird unterstützt von Aaron und Hur im Gebet. Sie stützen seine Arme und dadurch gelingt es, dass das Volk den Sieg davonträgt. Es heißt dann weiter, und Josua besiegte die Amalekiter und das Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Ich finde es bemerkenswert, in solchen Situationen, auch in solcher Geschichten, obwohl wir entdecken beim Lesen und Wissen, Gott schenkt den Sieg. Weil Mose gebetet hat, gibt Gott das Wunder, dass das Volk sozusagen Oberhand gewinnt gegen die Amalekiter. Wir wissen, Gott hat seinen Arm ausgestreckt und diesen Sieg geschenkt. Und doch heißt es hier, und Josua besiegte die Amalekiter. Dort, wo wir für Gott etwas tun, im Namen Gottes unterwegs sind, ist Gott so groß und so gütig, dass er uns auch die Meriten oder die Verdienste sozusagen nicht streitig macht. Sondern Josua wird sozusagen als Kriegsführer, als General, als Marschall, der damals sozusagen das Volk anführte und in den Krieg führte, der die Kriegskunst sozusagen seinem Volk im ersten Vollzug beibrachte und die Schlacht ordnete, Gott respektiert ihn und zeichnet ihn aus und sagt, Josua hat die Amalekiter besiegt. Er war vorne an der Spitze, er hat gekämpft. Einfach so als Ermutigung für uns, dass wenn wir beten, das nicht ein Widersinn ist. Wir haben manchmal den Eindruck, dass wir sagen müssen, ich war es nicht, das war nur der Herr. Nee, das stimmt, das war der Herr. Aber er war es mit mir und durch mich. Und Gott respektiert das und nimmt mir das nicht weg. Er weiß es, dass er es war und wir wissen, dass er es war. Und er kann es gut aushalten, dass er sagt, du hast das gut gemacht. Du hast das gut gemacht. Ich erinnere an eine Situation, in einer der ersten Gemeinden, wo ich gearbeitet habe, man kriegt ja als Pastor immer auch so Demut beigebracht, dass man dann auch sagte, wenn Geschwister kamen am Ausgang und sagten, Mensch, das war's, hast ja toll gepredigt. Als junger Pastor freut man sich da besonders, wenn man da so unsicher ist. Und dann war immer so eine demütige Antwort meinerseits, ja, das alles geschenkt war der Herr. Ja. Und eines Tages war das wieder so, dass jemand kommt und sich bei mir bedankt. Und dann war es so, dass ich den Eindruck hatte, dass hinter mir so der Herr stand und sagte, wenn ich dich lobe, dann weiß mein Lob nicht zurück. Das hat mich getroffen. Wo ich verstanden habe, Gott tut Dinge durch Menschen. Und er tut sie durch Menschen, damit er auch in unserer Menschlichkeit uns berühren und segnen kann. Damit er uns wohltun kann. Und seitdem habe ich geübt, das zu sagen, was man sagt, wenn man gelobt wird, danke. Ne? Das ist nicht schlimm und auch nicht hochmütig und dann kneift uns auch nicht der Heiligenschein, sondern der andere traut sich beim nächsten Mal, mir wieder zu sagen, dass es vielleicht eine gute Sache war. Mose jedenfalls hat seine Arme oben halten können, weil er Unterstützung hatte, weil es Männer gab, die für ihn eingestanden sind und seine Arme hochgehalten haben. Und das Volk wurde sozusagen besiegt und hatte eine großartige Erfahrung. dass wenn sie hinstehen und wenn sie kämpfen und wenn Gott dabei ist und wenn Gott segnet und wenn Gott seinen Segen da reingibt, er ihnen Gelingen schenkt. So wie wir das auch in unserem Leben erfahren können. Ein drittes. Nicht genug damit, dass sie gewonnen haben. Wir hätten vielleicht vermutet, dass der Herr sagt, so, und jetzt geht ins Lager und feiert. Sagt er aber nicht. Er sagt, danach sprach der Herr zu Mose, schreib dies zum Gedächtnis in ein Buch und verkünde Josua, dass ich die Erinnerung an die Amalekiter völlig unter dem Himmel aushüllen werde. Sag Josua, er hat eine gute Arbeit gemacht. Es wird nachhaltig bleiben. Es war ein bedeutungsvoller Sieg. Und du geh hin und schreibe es auf, was du erlebt, was du erfahren hast. Wozu? Was soll das? Nun, wir haben vor unserer Predigt diesen Gedankenanstoß gehabt, wofür bin ich dankbar? Wofür bin ich dankbar? Dort, wo ich eine Erinnerung aufbaue, ihr habt das gehört, vor ein, glaube zwei Wochen hat es, glaube ich, Christopher gepredigt, vom Gedenken, dass wir uns erinnern an das, was Gott getan hat. Dort, wo wir uns erinnern an das, was Gott getan hat, in meinem Leben, bei mir, mit mir, durch mich, geschieht nun genau Folgendes, dass nämlich in mir wie eine Bibliothek aufgebaut wird, wie ein sozusagen ein positives Lager an Argumenten angelegt wird, aus dem ich, wenn ich in die Krise des Durchhaltens komme, schöpfen kann. Weißt du noch damals, das ist doch auch gut gegangen. Ich denke manchmal so in Gesprächen, dass wir oft klagen. Und ich nehme mich da gar nicht aus. Aber es dann Situationen gibt, wo jemand mich erinnert. Weißt du, damals, denk doch mal daran. Und man hat eine ähnliche Situation vor Augen. Und indem man sich erinnert, merkt man, dass in einem etwas passiert. Nämlich, dass Mut und Zuversicht entstehen, weiterzugehen. Nicht stehen zu bleiben. Nicht aufzuhören. Wie soll das werden demnächst? Und ein anderer kann sagen, weißt du noch damals, da hast du dich das auch gefragt. In der Situation, da wusstest du auch nicht, wie es wird. Und denk mal daran, wie Gott das dann wunderbar gefügt hat. Denk mal daran. Wie soll das werden mit der Wohnung? Denk doch mal daran. Damals hat Gott auch auf dem letzten Drücker, sagen wir so, geantwortet. Wir könnten uns diesen wunderbaren Satz sagen, merken, habe ich gelernt. Gott hilft immer, spätestens rechtzeitig. Meistens sagen wir kurz vor 12. Aber Gott antwortet, Gott hilft. Gott möchte, dass in uns Erinnerung angelegt wird, wo er uns geholfen hat. Nun kann man das auf sehr unterschiedliche Weise tun. Die einen sind eher nur mit dem Kopf unterwegs und sagen, ja, ich kann, wenn ich will, kann ich alles erinnern. Die haben sozusagen ein Elefantengedächtnis, so sagen wir es umgangssprachlich. Die können unendlich viel erinnern. Andere sind da ein bisschen sortierter, die schreiben sich das auf. Da gibt es gute Vorbilder bei den großen Glaubenshelden in den Kirchen, dass es viele Männer und Frauen gab, die Buch geführt haben über ihre Anliegen, wo sie aufgeschrieben haben, wann sie wofür gebetet haben und wann sozusagen Erhörung war. Von George Müller, dem Gründer von einer Kinderwerkeinrichtung in England, wird berichtet, dass er ein solches Buch führte. Und sein letztes offenes Gebetsanliegen hat sich an seinem Grab erledigt. An seinem Grab hat sich der letzte seiner Jungs, für den er jahrzehntelang gebetet hatte, der sich zu seinen Lebzeiten nicht bekehrt hatte, an seinem Grab hat sich dieser Mann bekehrt. Er hat aufgeschrieben, und es ist interessant zu sehen, wie alle die notierten Gebetsanliegen ein Datum haben, wann sie erfüllt wurden. Nicht immer sofort, aber eben doch, wann sie erfüllt wurden. Vielleicht mag das eine Hilfe sein. Und ein anderer vielleicht macht es so, der nimmt sich aus so besonderen Lebenssituationen Gegenstände und stellt sie irgendwo hin und weiß dann damit, dieser Gegenstand, so wie ein Urlaubssouvenir, dieser Gegenstand erinnert mich an die damalige Gebetssituation. Damals, als Gott half. Damals, als Gott eingriff. Und ein letzter Gedanke. Erinnere dich immer wieder dankbar an deine Gebetserhörung. Weil sie dich im Glauben ermutigen, schreib sie auf. Es geht darum, dass wir an dieser Stelle im Gebet, Bleib ausdauernd im Gebet. Genau, den habe ich übersprungen. Bleib ausdauernd im Gebet. Also, es geht darum, dass wir die Erinnerung haben und dass wir in dem Anliegen, in dem wir beten und für das wir beten, ausdauernd sind. Und dass wir dabei nicht sozusagen den kürzeren Weg wählen und aufhören. Die Gefährdung, von ausdauernd unterwegs zu sein, ist müde zu werden, ist angefochten zu werden, ist das Ziel aus dem Blick zu verlieren. Wir haben das Gefühl, es dauert zu lange, es ist zu schwierig, meine Kraft reicht nicht. Das hat alles keinen Sinn. Aber da möchte Gott uns ermutigen, durch Brüder, durch Schwestern, durch Erinnerung, weil wir aufgeschrieben haben, was Gott uns gesagt hat. Und weil wir sozusagen ein Buch der Erinnerung in uns anlegen, wo Gott gehandelt hat, damit wir in der nächsten Gebetssituation nicht stehen bleiben, nicht unsere Arme sinken lassen und nicht weglaufen, sondern hinstehen und trotzdem und dennoch weiter beten, weil wir wissen, es ist sozusagen entscheidend und ausschlaggebend, dass mein Gebet gesprochen wird. Noch einmal, die vier Punkte. Vertrau darauf, dass dein Gebet ausschlaggebend ist. Dein Gebet ist wichtig. Zweiter Punkt. Unterstützt einander im Gebet. Oder sucht Unterstützung, wenn ihr müde werdet. Drittens, bleibt ausdauernd dabei. Bleibt dran. Gott hilft immer, spätestens rechtzeitig. Und viertens, erinnere dich immer wieder dankbar an deine Gebetserhörung. Erinnere dich daran und erinnert euch untereinander daran, wann und wo Gott uns geholfen hat. Schlusswort. In dieser Woche gab es in den Tageslosungen ein wunderbares Wort aus dem Hebräerbrief. Dort heißt es, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Deshalb lohnt es sich, im Gebet dran zu bleiben. Nicht nachzugeben, sondern durchzuhalten. Und wenn einer sagt, ich kann schier nicht mehr, dann such dir jemanden, der dir unter die Arme greift und für dich betet, was du jetzt gerade momentan gar nicht beten kannst. Aber bleib dran und geh weiter. Dein Vertrauen, mit deinem Anliegen bei Gott und vor Gott zu sein, hat einen großen Lohn. Gib den nicht auf, halte durch bis zum Ziel. Amen.